Als die ersten Sturmschwalben ankündigen, dass der antarktische Frühling naht, gibt es für Amundsen und seine Männer kein Halten mehr. Am 20. Oktober 1911 brechen 5 Männer in der Fellbekleidung der Eskimos mit 4 Schlitten und 54 Hunden auf. Die Hunde laufen prächtig. Entlang der Strecke haben Amundsen und seine Männer gleich nach ihrer Ankunft im Polarkreis Essensvorräte und Brennstoff bereitgestellt. Tagelang waren sie dafür in Richtung Pol unterwegs. Die Vorbereitungszeit haben sie gut genutzt. Nach 4 Tagen erreichen sie das erste Depot, ruhen einen Tag aus und alle, auch die Hunde, essen sich gründlich satt. Auch die 16-köpfige Scott-Expedition bricht auf. Vorneweg fahren die Motorschlitten. Scott selbst begleitet die Pony-Mannschaft. Mühsam ziehen die Ponys ihre Lasten. Immer wieder brechen sie im Eis ein. Dabei bekommen sie Wunden an den Beinen. Sobald die Tiere stehen, friert ihr Schweiß und wird zu einem Eispanzer. Bald sind sie zu Tode erschöpft. Nach 5 Tagen erreicht die Pony-Mannschaft ihre Vorhut, das Motorschlittenteam. Aber was, um Himmels Willen, ist das? Beide Motorschlitten sind zusammengebrochen. Scott hätte den Entwicklungsingenieur der teuren Schlitten mitnehmen sollen oder wenigstens Ersatzteile und Werkzeug. Dann wäre das Problem im Handumdrehen behoben. Auch die Ponys können bald vor Erschöpfung nicht mehr weiter. Scott hat auf das falsche Material gesetzt. Auch wenn bis zum Schluss keiner offen Kritik an Scott übt, schon zu diesem Zeitpunkt befallen die Männer Zweifel an Scotts Führung. Rittmeister Oates schreibt:
Wir verfluchten die Motorschlitten. 3 Motoren zu 1000 Pfund, 19 Ponys zu je 5 Pfund. Wenn Scott nicht zum Pol gelangt, hat er es wirklich verdient. Scott geht nun auf, was für Krüppel unsere Ponys sind, und macht ein langes Gesicht.
Der größte Fehler von Scott war, glaube ich, dass er nicht in der Lage war, aus Fehlern anderer Expeditionen zu lernen in der Vergangenheit. Scott ist ja nicht der Erste, der dort unterwegs gewesen ist, der versucht hat, den Südpol zu erreichen. Und er hätte eigentlich sehen müssen, dass Ponys ein völlig ungeeignetes Transportmittel in der Antarktis sind. Expeditionen erfordern eine bedingungslose, sorgfältige Vorbereitung.
Zurück zum Jahr 1911. Der Weg zum Südpol führt für beide Teams über riesige Gletscher. Selbst hier und sogar im Schneesturm kommt das Amundsen-Team noch voran und schneller als geplant. Täglich arbeiten sie sich 5 Stunden vorwärts. Den Rest der Zeit wird ausgeruht. Amundsen bleibt noch Zeit, die beeindruckende Natur zu genießen, die vor ihm noch nie ein Mensch gesehen hat. Die Landschaft ist gewaltig. Riesige Eisblöcke, ungeheure Abgründe, ein Chaos von Gletscherspalten. Jeder kleine Fehltritt kann das Leben kosten. Amundsen und seine Leute genießen diesen anstrengendsten Teil der Reise.
Gleißend weiß, leuchtend blau, pechschwarz. Das Land sieht aus wie Märchen. Gipfel über Gipfel, Fels um Fels. So wild zerklüftet wie nur irgendwas auf unserer Erde liegt es da. Niemand hat es bis jetzt gesehen. Niemand betreten. Es ist ein wunderbares Gefühl, hier zu reisen.
Was ist es, dass ein Polarfahrer von heute immer wieder in die Eiswüste zieht?
Ja, ich glaube, das ist diese unendliche Weite. Also die Antarktis ist ein, ja, wie so ein erstarrtes, ein gefrorener Ozean. Und ich bin ja nun viel auf Ozean unterwegs und fühle mich auf Ozean in dieser unendlichen Weite, wo der Blick ungestört bis zum Horizont geht, eigentlich sehr wohl. Und das habe ich in der Antarktis auch erlebt. Diese riesige Weite des Kontinentes, also die Strecke, die wir dort zurückgelegt haben, entspricht etwa die vom äußersten Norden in Norwegen bis hinunter zum Mittelmeer. Also das ist die Distanz etwa, die wir dort zurückgelegt haben. Und dazwischen ist eben halt eine riesige Wüste. Und dann in der Küstenregion, wo das Meer an die Küsten kommt, wo diese riesigen Gletschersysteme sind, das ist einfach eine grandiose Landschaft.
Anfang Dezember 1911. Zur gleichen Zeit, als Amundsen die gewaltige Natur der Antarktis bewundert, beginnt Scott an den Naturgewalten zu verzweifeln. Am Fuße des riesigen Beardmore-Gletschers bleibt Scotts Gruppe tagelang in ihren Zelten und wartet auf besseres Wetter. Draußen tobt ein Schneesturm und Scott schreibt in sein Tagebuch:
Es ist mehr Pech, als wir verdient haben. Was macht ein bisschen Glück doch aus? Solche Verhältnisse konnte niemand voraussehen. Und es war unmöglich, sich darauf vorzubereiten. Wir hätten 10-mal so erfahren oder 10-mal so zielbewusst sein können mit derartigen Hindernissen. Konnten wir nicht rechnen. Es ist wirklich Pech.
Arvid Fuchs hat solche Stürme in der Antarktis auch schon erlebt. Es bleibt einem dann wirklich nichts anderes übrig, als abzuwarten.
Der längste Sturm, den ich mal durchgehend erlebt habe, ist, da sind wir 9 Tage lang im Orkan festgesessen und ein Zelt ist uns weggeflogen und wir sind dann zu 5 in einem 3-Mann-Zelt gewesen und haben uns also total zuschneien lassen. Ich habe viele Stürme erlebt. Wir wissen ja, dass so etwas passieren kann und wir wissen, was für Materialien eingesetzt werden müssen, damit man solchen Sturm auch überleben kann und man muss einfach auch die richtige Einstellung dazu haben. Also Abenteuer ist eine tolle Sache, aber das Abenteuer muss immer irgendwie auch soweit beherrschbar sein. Wenn es etwas gibt, was ich bei all meinen Polarexpeditionen gelernt habe, dann ist es Geduld zu haben. Man kann in diesen riesigen Naturlandschaften als Menschlein nichts erzwingen. Aber dann muss man ganz gelassen sein und man darf nicht ungeduldig werden. Das fällt vielleicht schwer, wenn man eigentlich weiterlaufen müsste und dann aber tagelang bei Sturm in ein Zelt festsitzt, wo es dann langsam nass und klamm und ungemütlich wird und man auch eigentlich nichts mehr weiß, was man mit der Zeit tun soll. Aber so ist es eben. Und man darf daran nicht verzweifeln, sondern man muss sich einzuordnen wissen.